Wir sind im Bibel Plus bei der Reihe dran mit den Sendschreiben. Und die Bibel Plusler haben schon mitbekommen, dass die mich ziemlich begeistern. Und wir wollen heute nochmal das, was wir Donnerstag schon gemacht haben, aufnehmen. Jetzt für die Predigt die Frage sozusagen das Sendschreiben an Pergamon. Wir sehen die erste Folie, dass ihr nochmal seht, wo das ist. Pergamon, wir hatten gesagt, für die, die es nicht so auf dem Schirm haben, dieses Gebiet war sozusagen zur Zeit der ersten Gemeinde ein wirtschaftliches, geistliches, spirituelles, sozusagen eine Hochkultur ohne Ende. Pergamon hatte zur Zeit 150 nach Christus, also ein bisschen später, knapp 100 Jahre nachdem Jesus über die Erde gelaufen war, war Pergamon die zweitgrößte Stadt der antiken Welt mit über circa 200.000 Einwohnern. Pergamon besaß die zweitgrößte Bibliothek, das muss man sich vorstellen, 200.000 Pergamentrollen. Die waren auch logistisch erfasst und verwaltet. Das war nicht nur so ein Suchhaufen, sondern da steckt schon auch wirklich Kultur drin. Ich will euch gleich noch mitnehmen in die Architektur der Stadt, um euch wirklich, ich sag's im Vorneweg schon, ja, ich will euch so begeistern von der Stadt und so faszinieren von der Stadt, dass ihr euch am Ende fragt, war das jetzt Werbung oder war das Predigt? Und wenn ihr da seid mit dem Herzen und denkt, hey, tolle Stadt, dann kommt der Hammer. Ja, okay? Aber das, nur, dass ihr das wisst, wir sind schon mit der Predigt unterwegs. Pergamon. Bevor wir zuhören und nochmal eintauchen in den Text, möchte ich uns einen Gedanken mitgeben, der für uns nicht immer sozusagen auf dem Schirm steht. Nämlich, wir leben unseren Glauben sehr persönlich. Wir haben sozusagen den Glauben in Deutschland speziell privatisiert. Mein Herr Jesus und ich. Oder umgekehrt, ich und mein Herr Jesus. Aber immer in dieser Zweiheit. Wir leben unseren Glauben gerne im Kämmerlein, wo wir beten. Wir sind sehr persönlich mit dem, was wir glauben. Und wir erzählen eigentlich auch nicht so furchtbar viel. Wir haben ja gehört vom Daniel, dass es für ihn eine bewusste Entscheidung war, hier in Ingolstadt zu sagen, ich will mich outen. Ich will, dass Menschen merken, ich bin Christ. Der eine oder andere kennt die Phase und Zeit, wo man sagt, es muss ja nicht jeder wissen, dass ich fromm bin. Und man hält das so ein bisschen, ja, man möchte gerne so nicht unbedingt gleich wahrgenommen werden, weil es ja auch Zerrbilder gibt. Wer fromm ist, den kneift der Heiligenschein, das sind alles so Spezies, die sind ein bisschen schräge Vögel oder so, da möchte man nicht sozusagen in diesen Topf fallen. Also auf der einen Seite haben wir sehr stark unseren Glauben privatisiert und das bedeutet nun Folgendes, dass uns etwas verloren gegangen ist, was in den Sendschreiben zentral oben ansteht, nämlich das Bewusstsein, dass Gott uns wahrnimmt als Gemeinde. Dass Gott uns wahrnimmt als lokale Gemeinde. Und dass Gott die Gemeinschaft der lokalen Gemeinde anspricht. Nun müssen wir nicht gleich mit der ersten Frage anfangen, ja, die Gemeinde in Ingolstadt, wen meint er denn da, uns oder die anderen? Wir bleiben mal ein bisschen auf dem Teppich. Also in der damaligen Zeit war es so, es gab eine Gemeinde in den Städten, die waren in der Regel nicht wirklich groß, außer später in Rom, da ist durch die viele Bewegung gab es dann, weil die Stadt auch flächenmäßig sehr groß war, verschiedene Hauskreiskirchen. Aber zunächst mal gibt es eine Gemeinde. Und diese eine Gemeinde ist zusammengesetzt aus einzelnen Christen. Das hindert aber Gott nicht, die Gemeinde anzusprechen. Und ich halte das einfach für uns mal für erwähnenswert, weil die Frage mitlaufen wird und auch in der Reihe mitläuft. Im Grunde was wäre Gottes Sendschreiben an uns als Gemeinde Onkenweg 3 Ingolstadt? Wir bleiben mal in dieser Lokalität des Verständnisses. Wir nehmen jetzt mal nicht alle Kirchen in Ingolstadt, sondern uns. Was würde Gott uns sagen? Gemeinde in Ingolstadt, der Gemeindeschreibe, das spricht der. Was würde er uns sagen? Und da hat jeder von uns Anteil dran. Es geht nicht darum, dass Gott irgendwann sagt, ja, jetzt sucht mal den Schuldigen. Nein, Gott spricht uns als Gemeinschaft an, um auch miteinander eine gemeinsame Bewegung im Grunde genommen anzustoßen. Also das mal so als Gedanke zum Mitnehmen heute und die nächsten Sonntage oder auch Donnerstage. Es geht um die Ansprache an Gemeinde und die Frage für uns, weil das für uns ungeübt ist, dass Gott uns sozusagen als Gemeinde wahrnimmt, der Gemeinde zu Ingolstadt schreibe. Wenn man manchmal auf Konferenzen geht, so wie ich jetzt nächste Woche zum Bundesrat, und man sagt, wo kommst du denn her? Aus Ingolstadt. Dann ist etwas ganz Interessantes. Da wird man nicht primär angesprochen auf Einzelpersonen. Die Gemeinde in Ingolstadt, ihr seid doch die. Ja, wenn man mit den Kassier redet, ne, die immer ihren Beitrag ganz zahlen. Ja, dann sind wir ganz, ihr seid doch die. Ich habe gehört von euch, ihr habt viele junge Leute in der Gemeinde. Es gibt dann sozusagen eine Wahrnehmung nach außen, die die ganze Gemeinde angeht, obwohl wir auch Senioren haben, ganz tolle. Ja, aber es ist so, die Gemeinde wird über einen bestimmten Aspekt wahrgenommen, aber eben als ganze Gemeinde. Und Gott spricht auch Gemeinde in dieser Weise so an. Pergamon, nächste Folie. Alle Sendschreiben haben folgenden Aufbau. Ich habe das einfach mal für euch, die Bibelplusler, für die ist es jetzt Wiederholung, aber die vergeben mir das, die sind dankbar, dass ich nicht prüfe und jetzt einzelne aufrufe. Na, wie ist denn der Aufbau? Also Aufbau ist, es geht immer um einen Empfänger, der das Schreiben bekommt, nämlich in diesem Fall Pergamon. Der Gemeinde in Pergamon schreibe. Und zwar gibt es dann ein Absender, das ist Jesus Christus selbst. Wir werden gleich sehen, was er in seiner Vorstellung, wer er ist, schon verrät, worum es geht. Es gibt dann eine Bestandsaufnahme, dass positiv und negativ gesagt wird, ich habe für dich Lob oder ich habe gegen dich. Das ist dann der Tadel. Dann gibt es einen Bußruf oder ein Mahnwort. Man soll sozusagen dabei bleiben oder gehen oder was verändern. Und dann haben wir einen Merkspruch. Der ist immer derselbe. Wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinde sagt. Wer die Offenbarung liest, wird entdecken, es gibt drei Aspekte, wie der Geist Gottes dort vorkommt. Der Geist Gottes ergreift Johannes, den Apostel Johannes auf Patmos. Er ergreift ihn und benutzt ihn als Instrument. Der Geist Gottes wohnt sozusagen dem Johannes intensiv ein und gibt ihm die Schau, die er aufschreiben soll. Der zweite Aspekt ist, dass der Heilige Geist sagt, er will gehört werden. Wer ein Ohr hat zu hören, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. In einem Nebensatz sagte mir die Tage jemand bei Bibel Plus, das ist ja toll, dass wir jetzt die Sendschreiben machen, wo es immer heißt, was der Geist den Gemeinden sagt, wer ein Ohr hat zu hören, der höre. Und im Herbst wollen wir dann darüber nachdenken, wie ist es denn, auf den Heiligen Geist zu hören? Wie geht denn das? Leben mit dem Heiligen Geist. Hören auf den Heiligen Geist. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ein Wochenende haben werden, das mal so zur Vorfreude, dürft dafür beten. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr ein Wochenende haben mit Dr. Heinrich Christian Rust zum Thema des Heiligen Geistes. Das wäre auf jeden Fall dann nochmal so ein Highlight, wo man dann weiter drauf zugehen kann. Dann gibt es am Ende den Siegerspruch sozusagen mit ausgesetzten Preisen, nicht weil es da was kostet, sondern wo deutlich wird, wer überwindet, bekommt eine Belohnung, kriegt etwas geschenkt. Steigen wir ein in unseren Text. Nächste Folie. Da heißt es, ich wandte mich um, das ist die Vorstellung, wie Johannes den Jesus im Himmel sieht. Und ich habe das mal ein bisschen verkürzt auf die Zeile, die uns heute betrifft. Ich wandte mich um, und die Stimme zu sehen, die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und inmitten der Leuchter einen gleich einem Menschensohn. Dann wird er beschrieben mit weißen Haaren, mit einem goldenen Gewand und so weiter. Und dann heißt es, und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Da kann man, das ist ein komisches Bild, aber wenn man das andere Wort aus dem Hebräer kennt, dann macht das Sinn. Nämlich, dass es dort heißt, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist und Gelenk und Mark. Und es richtet über die Regungen und Gedanken des Herzens. Das Wort Gottes wird beschrieben als etwas Kraftvolles, als ein scharfes Schwert, das auf beiden Seiten scharf ist und das in der Lage ist, für uns menschlich gesehen Untrennbares voneinander zu unterscheiden und zu trennen. Das steckt in diesem Bild drin. Dieses scharfe, zweischneidige Schwert vermag zu trennen, und zwar Seele und Geist. Was ist seelisch und was ist direkt Heiliger Geist? Das wäre mir ganz schwierig. Oder was ist Gelenk und Mark? Ja, die Knochen, das Bild, was dahinter steckt, ist, dass in unseren Knochen sozusagen Blutkörperchen gebildet werden, im Innersten des Knochens. Und die Trennlinie zwischen dem Bein, zwischen dem Knochen selbst und dort, wo die Produktion beginnt von dem Knochenmark, ist fast nicht exakt zu bestimmen. Und wenn man es wollte, müsste man den Knochen aufbrechen. Und Gott kann das auch ohne aufbrechen. Gott vermag es bis ins Innerste zu unterscheiden. Es geht also bei einem Schreiben an Pergamon darum, dass Gott sagt, hört mal, hier spricht der euch sieht, der euch kennt, und wir müssen einmal miteinander darüber reden. Ich habe das zweischneidige Schwert. Es geht um Scheidung und Trennung. Es geht um mein Wort. Nächste Folie. Und das ist der Text, den sozusagen der Johannes empfangen hat, den er weitergeben soll. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige scharfe Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist, und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch in den Tagen des Antipas nicht, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Also hier das Lob, ja, nicht Tadel, sondern Lob. So, jetzt kommt: Ich habe aber ein weniges gegen dich. Und ich habe euch einfach mal schon, für die, die das so ein bisschen gerne mitlesen, das in Klammern beziehungsweise schräg gesetzt und in Anführungszeichen, weil hier eine enorme Ironie Gottes mitschwingt. Ja, wir werden das gleich bei dem Inhalt, um den es geht, entdecken. Ich habe aber ein weniges gegen dich, dass du nämlich solche hast, welche die Lehre Bileams festhalten, der den Balak lehrte, eine Falle vor die Söhne Israels hinzustellen, so dass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. Du hast auch solche, die in gleicher Weise der Lehre der Nikolaiten festhalten. Also das ist ja nun nicht ein weniges, dass Gott der Gemeinde sagt, du hast unter dir Leute, die andere zum Götzenopfer, zur Abgötterei, zur Unzucht verführen. Und du lässt sie gewähren und du duldest sie. Also entweder haben wir, wie schon mal angedeutet, dass die Gemeinde sagt, ach jetzt komm, ist doch nicht so schlimm. Das bisschen. Wir können nachher sehen, was wir damit meinen, das bisschen. Es wäre wahrscheinlich auch in unseren Tagen heute, ja komm, das darf man nicht so eng sehen. Jetzt stell dich nicht so an. Ja, also eher so ein wir würden es eher bagatellisieren, eher klein machen, worum es geht. Und Gott nimmt genau diesen Ton auf. Er kennt uns. Gott nimmt diesen Ton auf und sagt, ich habe da eine kleine Bagatelle, über die wir reden müssen. Über das bisschen, was nicht so schwierig ist, gell? Lass uns mal über das bisschen miteinander reden. Gott sagt dann, tu nun Buße. Das ist die schwierigste Formulierung, weil Hausaufgabe, sage ich gleich an dieser Stelle, die Frage schon lohnt nachzudenken, wie wird eigentlich richtig Buße getan? Bei welchem Thema sieht Buße wie aus? Also wenn ich Buße tue, beispielsweise, weil ich zu schnell Auto gefahren bin, dann komme ich zwar ein Foto als Preis, aber das muss ich auch bezahlen. Das heißt, ich habe oder kriege auch noch einen Punkt, je nachdem. Das wäre dann sozusagen meine Buße. Wie sieht meine Buße aus, wenn ich zum Beispiel Hausaufgaben nicht gemacht habe? tue Buße. Ich würde sie wieder anfangen, regelmäßig zu machen. Oder ich muss eine Stunde länger bleiben oder ich muss einen Aufsatz schreiben oder irgendwie so. Und mit aller Buße, mit aller Umkehr ist immer verbunden, ich kann es machen oder ich kann es auch sein lassen. Da mischt sich Gott eigentlich nicht wirklich ein. Also das überlässt Gott uns. Gott sagt, ich sage dir, tu Buße, kehr um, dreh dich davon weg, änder die Denkrichtung, änder dein Verhalten. Wenn nicht, du kannst bleiben, wie du bist. Aber wenn nicht, das sage ich hier vorher, so komme ich zu dir und werde Krieg mit dem führen, mit dem Schwert meines Mundes. Also Gott wird Menschen dann zur Rechenschaft ziehen und sie sozusagen argumentativ an den Pranger stellen. Wer ein Ohr hat zu hören, nächste Folie, was der Geist den Gemeinden sagt, wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich vom verborgenen Manna geben und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf dem Stein steht geschrieben ein neuer Name, den niemand kennt, als nur der, der ihn empfängt. Das heißt, Glaube ist also Englisch, hat aber jetzt unbedingt mit, zunächst mal unmittelbar mit unserem Text nicht unbedingt sofort was zu suchen. Nächste Folie, als Erklärung für uns, weil wir den Text, der ist ja nicht so bedeutsam, wo wir da sagen, den lese ich jeden Tag. Wer ist der Antipas, von dem hier in dem Sendschreiben die Rede ist? Nun, Antipas war ein früher Christ, der vermutlich um 92 eines Märtyrertodes starb. Er wird in der Offenbarung erwähnt, eben in unserem Schreiben nach Pergamon. Und in der Offenbarung wird Antipas als treuer Zeuge genannt. Er wird auch erwähnt, dass Antipas in Pergamon, wo der Satan wohnt, als Märtyrer gestorben sei. Der Legende nach erlitt Antipas das Martyrium unter Kaiser Domitian, das käme ihm mit der Jahreszahl auch hin, 81 bis 96, indem er in einem glühend heißen eisernen Ochsen geworfen worden war, der einheimischen Bevölkerung zur Vertreibung von Dämonen diente. Also man wollte diesen Dämon des Christentums loswerden, indem man den obersten der vermeintlichen Priester oder indem man einen der obersten Zeugen von dieser speziellen Sekte, von dieser Gruppe, indem man ihn quasi für die anderen zusammen mit in den Ochsen geworfen hat, um ihn zu töten. Das lässt sich so in dieser Weise ganz gut erklären. Die orthodoxe Tradition nennt deshalb diesen Antipas auch Bischof von Pergamon und Schüler von Johannes. Wir haben dafür kein Zeugnis, aber es könnte durchaus so sein. Nächste Folie. Was ist der weiße Stein? Nun, der weiße Stein ist einfach, sollte ich sagen, da muss man jetzt ein bisschen Zeitgeschichte sich hochholen, weiß man eben auch nicht immer so, weil es dafür keine klassische biblische Tradition gibt, die bekannt wäre. Der weiße Stein wurde damals in der Antike auf vielfältige Weise gebraucht. Bei Wettkämpfen bekamen die Sieger nicht nur einen Lorbeerkranz oder wie auch immer, sondern einen weißen Stein als Anerkennung, wie so eine Münze, eine Gedenkmünze oder so eine Plastikmedaille oder so. Kriegt man ja auch heute noch, dann so umgehangen am Band, erster Orden in Plastik. Oder da war es eben ein weißer Stein. Vor Gericht wurde die Unschuld des Angeklagten mit einem weißen Stein bestätigt. Wer freigesprochen wurde, bekam einen weißen Stein. Bei großen Gastmahlen wurde den Ehrengästen auch ein weißer Stein gereicht oder diente als Eintrittsticket. Nur wer mit diesem Stein oder mit diesem kleinen Marmortäfelchen kam, durfte zu dem speziellen Gastmahl eintreten. Kurz, der weiße Stein ist ein Zeichen der Anerkennung und der Zugangsberechtigung. Und der Preis, den Gott hier auslobt an die Gemeinde Pergamon, ist, dass er sagt, wenn du überwindest, wenn du deine Hausaufgaben machst, wenn du Buße tust, wenn du umkehrst, wenn du wieder deinen Weg eindeutig und klar auf mich ausrichtest, dann bekommst du eine Belohnung. Du bekommst deinen Preis. Du bekommst einen weißen Stein, wie wenn du Sieger von einem Wettkampf wärst. Du bekommst einen weißen Stein quasi als Einladung zu meinem Gastmahl. Du darfst bei mir sein. Ich lade dich ein in mein Gastmahl. Ich lade dich ein zu meinem Abendmahl. Das hat nochmal Bedeutung auch mit dem, was eben in der Stadt lebte und was Problem in der Gemeinde war. Und das schauen wir uns jetzt noch mal ein wenig an. Jetzt beginnt sozusagen die bildliche Werbetour durch Pergamon. Also, das ist ein Modell von Pergamon. Pergamon ist nur ein kleines Modell, und zwar nur die Spitze oben. Pergamon war wie ein Tafelberg. Eine Anhöhe, die oben flach war. Der Berg selber war circa 300 Meter hoch. Und oben auf der obersten Fläche war sozusagen diese gesamte Anlage mit Tempeln gebaut und verbaut. Und wir haben hier, da komme ich nachher nochmal drauf, sozusagen den sogenannten Zeus-Altar. Den gibt es im Pergamon-Museum in Berlin. Ja, dieser ist da abgebaut worden in der Türkei und dann aufgebaut worden in Berlin, Pergamon-Museum. Wir haben dann dort oben in der Mitte den Athene-Tempel und da hinten den sogenannten Trajan-Tempel. Der war dann aber erst, wie gesagt, nach unserer Zeit. Hier vorne, diese Muschel, ist ein Amphitheater. Das, stellt euch vor, 10.000 Menschen Platz bot. Also nicht gerade klein. Wir haben hier unten eine, ich kann euch nachher noch Bilder zeigen, eine Prachtstraße, eine Wand, eine unter Säulen ausgetäfelte, wunderschöne Wandelhalle mit entsprechendem ein Säulengang auf zum Teil beiden Seiten. Es kann sein, dass hier ganz viele Räume auch mietbar waren mit Nebenräumen, so dass man dort feiern konnte. Und hier sieht man einen kleinen Tempel. Das war der Tempel des Dionysos, den erkläre ich gleich noch. Und diesem Gott war sowohl das Amphitheater als auch die Prachtstraße hier unten geweiht. Auf dem Altar hier oben, auf diesem Zeus-Altar, dem höchsten Gott in der Antike, wurde Tag und Nacht Opfer gebracht. Konnte also von Ferne den Feuerschein und den Rauch sehen, der von diesem Altar dort oben aufstand. Nächste Folie. Da sehen wir nochmal eine etwas andere Perspektive, nicht ganz so klar, wir haben es aber sehr hell. Hier unten diese unendlich lange Säulenhalle auf diesen relativ kleinen Tempel zu. Aber die Tempel waren in der Regel auch alle sehr kostbar. Sie waren mit natürlichem Stein gebaut und außen mit weißem Marmor verkleidet. Man hat einmal nachgerechnet, dass sozusagen allein der Kolonnadenbau beispielsweise für diese Tempel wir müssten heute Hunderte von Millionen Euro in die Hand nehmen, um einzelne Gebäude nachzubauen. Es ist unglaublich, was dort an Reichtum, an Bedeutung auch entsprechend war. Nächste Folie. Das ist der Pergamonaltar in Berlin. Da kriegt ihr mal die Grundgröße mit, die dieser Altar hat und hatte. Der Sockel, also das Ausmaß unten war 33 mal 36 Meter und 10 Meter hoch. Das Rundvlies hier, dieses Relief mit den Personengruppen, mit den auch aus Marmor beziehungsweise aus wertvollem Stein, hatte eine umlaufende Länge von 113 Metern. Menschenhoch, also unglaublich. Nächste Folie. Hier noch einmal sozusagen der Pergamonaltar, deutlicher, unten die Säulenhalle, das Amphitheater und die anderen sozusagen Gebäude. Oben an der Grenze zum Himmel hin, da waren die Paläste des Königs und die Bibliothek. Nächste Folie. So sieht der Pergamonaltar heute aus. Man sieht, dass sozusagen einzelne Treppen aufgestiegen werden konnte in diesen relativ kleinen Altarraum beziehungsweise in den Tempel von Dionysos. Der Dionysos war der Gott des Weines, des Rausches und des Genusses. Unsterblichkeit für die Menschen durch orgiastische Feste. Darum ging es. Mal ganz ehrlich, Zwischenbemerkung an dieser Stelle. Ich glaube, dass, auch wenn wir es heute nicht so nennen, ganz viel von dem unter uns lebt. Party machen, sein Erleben, sich seiner Identität Bedeutung geben im Rausch. Was hast du am Wochenende gemacht? Oh, ich war sowas von besoffen, ich weiß gar nicht, wo ich überall war. Oh, es war geil. Sich Bedeutung geben durch Rausch. Ja? Party machen. Rund um die Uhr. Rund um die Uhr. Und diesem Gott sozusagen waren die Wandelhallen geweiht und diesem Gott war das Amphitheater geweiht und diesem Gott war sozusagen, das war der Gott von den ganzen Göttern, der sich bei den Menschen am wohlsten fühlte. Alle anderen blieben im Olymp und die Menschen mussten quasi in die Tempel kommen, aber Dionysos kam zu den Menschen und trank mit ihnen und ja, lebte mit ihnen und feierte mit ihnen. Nächste Folie. So sah die mögliche Wandelhalle aus. Der Boden Marmor, oben edle Hölzer und an der rechten oder linken Seite dann sozusagen die Räumlichkeiten, wo man miteinander dann feiern konnte. Nächste Folie. Das ist das größte Reha-Zentrum der damaligen Zeit, dem Gott Asklepios geweiht. Das muss man sich jetzt alles merken. Ihr lauft jeden Tag dran vorbei. Wer von euch kennt das Apothekenzeichen? Die meisten von uns, oder? Wo diese grüne Schlange dran ist, an dem Stab. Das ist das Zeichen des Asklepios aus der griechischen Antike. Und das Besondere war, in diesem Geviert, ihn dort wurde sozusagen geheilt. Das waren also hier Heilungshallen, hier wurde therapiert. Hier hinten gab es heilige Schlafsäle, wo man Visionen hatte. Dort gab es sozusagen heilige Quellen, aus denen man trinken konnte. Das ganze Gelände war, nur mal so euch zur Orientierung, dieses Gelände war 130 mal 140 Meter groß. Umgeben von diesen Wandelhallen, die wir gerade gesehen haben. Um dorthin zu kommen, musste man auf eine, also normalerweise hat man ja heute auch, wenn man eine gute Reha-Einrichtung besucht, die haben gepflegten Vorgarten. Wie lang ist der? Je bedeutender die Einrichtung, desto größer. Aber sagen wir mal 20, 30 Meter, dann ist man am Eingang. Hier war der Eingang 820 Meter lang. Eine mit Säulen umstandene Prachtstraße, bis man zur Eingangshalle hier unten kam. Nächste Folie. Das ist die Anlage heute aus der Luft, da kriegt man das mit. Was wir hier jetzt als nächstes sehen, ist dann einmal dieses kleine Amphitheater links oben. Links oben hier, dieser Bereich. Da kommt jetzt gleich nochmal das nächste Foto. Können wir nochmal nächste Folie? Hier haben wir sozusagen die Reihe. In diesem kleinen Amphitheater, im kleinen Amphitheater, passten 3.500 Leute rein. Dieses Amphitheater hatte in seiner Blütezeit nur aus Marmor bestehende Sitzbänke. Ein unglaublicher Reichtum in dieser Zeit. Und der Top-Event war, machen wir noch eine weiter, von den heiligen Quellen gab es einen überdachten, sozusagen unterirdischen, 80 Meter langen Gang zur Behandlungshalle. Da konnte man, hätte man heute gesagt, im weißen Frotte-Bademantel dann sozusagen mit Latschen und Stäschchen, ja, konnte man von A nach B kommen, ohne dass man irgendwie von irgendwelchen Leuten gesehen wurde, unterirdisch. Das alles war Teil dieser Stadt. Nächstes Foto. Das war das Gymnasium. Das Ausmaß dieses Gymnasiums, das auf drei Terrassen gebaut war, nochmal, nächste Folie, ist mindestens zwei Fußballfelder groß. Ein unglaublicher Reichtum war dort, hochmoderne, hochkomplizierte Mosaike waren auf dem Fußboden, die man dort wieder ausgegraben hat. Nächstes Foto. Hier finden wir sozusagen den Demeter-Tempel. Demeter ist eine Dame, kein Mann. Die Anlage misst 50 mal 110 Meter. Und die Dame war zuständig für die Fruchtbarkeit der Erde, des Getreides, der Saat, für die Jahreszeiten. Nächstes Foto. Und dann haben wir genug Werbung. Das ist das Foto dann von Hera. Der Hera-Tempel. Hera war die Wächterin der ehelichen Sexualität und der Ehe und Schutz bei Niederkunft. Warum erzähle ich das? Alle zentralen Themen des Lebens waren aufgehoben im täglichen Leben der Menschen damals bei irgendeinem Gott. Und man konnte ihn sehen. Und je kompetenter und besser der Gott, desto reicher der Tempel. Es gab Gold, es gab Marmor, Es gab Priester, es gab Menschen, die waren dort, wir würden sagen, prophetisch sozusagen begeistert. Die haben mir geholfen, Kontakt mit der Gottheit zu bekommen, mir Ratschläge für mein Leben zu geben. Man konnte dorthin gehen und eine Weihegabe geben, man bekam etwas zurück, eine Gewissheit, ein Gegenstand oder ein Zuspruch, dass sozusagen das mit, was mein Problem in der Ehe ist, gelöst wird, dass ich Schutz habe bei der Niederkunft. Man ging zu Demeter und holte sich dort den Segen beispielsweise für Saat und Ernte, für die Jahreszeiten, dass Regen fällt, dass Sonne kommt. Man ging zu Dionysos, wenn es darum ging, sozusagen zu feiern und fröhlich zu sein. Und das Problem der Gemeinde war genau dies. Man lebte in dieser Stadt, umgeben von zig Tempeln. 30 vor Christus war der erste Tempel gebaut für den Kaiser. Der Kaiserkult kam in Gang. Man musste einmal im Jahr in Pergamon sozusagen seinen Eid leisten, guter Staatsbürger für Rom zu sein, indem man dem Kaiser eine Gabe brachte im Tempel und den Satz sagte, der Kaiser ist der Herr. Und der geneigte Zuhörer wird mitbekommen, das ist doch eigentlich in der Bibel anders. In der Bibel heißt das doch, Jesus ist der Herr. Genau. Jesus ist der Herr. Und weil Jesus der Herr ist, war plötzlich sozusagen die Christenheit Staatsfeind. Sie leisteten nicht mehr den Eid auf den Kaiser, sondern auf einen unsichtbaren Gott, ohne Tempel. Und dieser Glaube an diesen Gott war sozusagen insofern unzerstörbar, weil er in den Herzen lebte. Man konnte keinen Tempel zerstören in einer anderen Stadt, sondern wollte man irgendwie in dem Glauben damals den Tempel zerstören, man musste die Menschen zerstören, weil in ihren Herzen der Glaube lebt und weil die Menschen nicht bereit waren, sich zu beugen. Antipas hat sich nicht gebeugt und wurde daraufhin sozusagen erster Märtyrer. Nächste Folie. Was war eigentlich das Problem der Gemeinde? Nun, hier wird Bezug genommen auf Bileam im Alten Testament. Bileam hatte den Auftrag von dem König Balak bekommen, er sollte sozusagen das Volk verfluchen, was aber nicht klappte. Immer wenn er einen Fluch aussprechen wollte, musste dann sozusagen Bileam segnen. Aber dann gab Bileam dem Balak einen fatalen Tipp, nämlich er sagte, weißt du, das ganze Volk, die kommen alle aus der Wüste, schickt doch aus dem Volk Moab die knackigen, schönen Mädchen zu ihnen und dann werden die schon miteinander sich verbandeln und du wirst sehen, die werden nicht nur den Mädchen nachlaufen, sondern die werden auch mit den Mädchen zu den Göttern gehen, denen die Mädchen dienen. Wir denken uns immer so weit weg davon. Ich glaube, dass das ganz einfach war. Er war in sie verliebt und war glücklich, wann immer er mit ihr zusammen sein konnte. Und dann sagt sie, ach Schatz, ich muss noch mal eben in den Tempel ein paar Blumen hinstellen. Dauert das lange? Naja, ich glaube nicht eine Stunde oder so. Kann ich da mit? Natürlich kannst du mit. Kann ich da mit rein? Ja, du kannst auch mit rein. So begann's. So beginnt's. In Pergamon stellen wir uns das vielleicht so vor, dass der König oder andersrum, dass der Leiter der Bank sagt den Angestellten, wir haben ein gutes Geschäftsjahr. Am kommenden Wochenende ist große Party unten bei Dionysos. Wir wollen ein paar Räume mieten und ich gebe ein Fest und ich lade euch ein, essen, trinken. Und die Damen als Begleitung sind natürlich, werden gestellt und sind frei. Und dann ist die Frage zu Hause in der christlichen Ehe, gehst du da hin? Ich gehe da nicht hin. Da sagt sie immer, natürlich gehst du da hin. Warum soll ich da hingehen? Ja, nächstes Jahr ist deine Beförderung. Wenn du da nicht auftauchst, wirst du nicht befördert. Geschäftsessen. Und bei dem Geschäftsessen wurde eben Fleisch gegessen, was vorher dem Gott geweiht war. Und man hatte Anteil an der Weihe. Und man war lustig beieinander mit Frauen, die auch dem Gott dienten und sich ihm zur Verfügung stellten. Und man hatte Anteil daran. Und dann kann man natürlich im Nachgang sagen, weißt du, jetzt mal ganz im Ernst. Hier in dieser Stadt sind überall Tempel. Wie soll ich hier leben ohne, ich weiß gar nicht, wie das gehen soll. Jetzt stell dich nicht so an. Nun, ich habe ja nicht alles Fleisch gegessen. Ich habe einen Rest gelassen. Ich habe nur ein bisschen Fleisch gegessen. Und ich habe auch nur ein bisschen getrunken. Und mit der Dame habe ich nichts gemacht. Und interessant ist, ist, dass Gott diese Gemeinde anspricht und sagt, ihr habt letztlich in eurem Leben in dieser Stadt, ich weiß, welche Stadt das ist, ich kenne sie, ihr habt angefangen, die Trennschärfe zu verlieren. Ihr unterscheidet nicht mehr. Ihr schaut nicht genau hin. Und wisst ihr, der Teufel ist ja nicht doof. Der steht ja nicht irgendwie auf dem Berg und sagt, ich bin der Teufel. Sondern er kommt und versucht in Ähnlichkeit zu dem, was Gott tut, sozusagen sein eigenes Ding zu machen, damit wir ihm folgen. Damals wurden Götterstatuen aufgestellt. Damals wurden Tempel gebaut, die speziell einem Gott geweiht waren. Heute sieht das alles vielleicht ein klein wenig anders aus, aber die Frage muss trotzdem von uns gestellt werden. Wo ist welcher Einfluss? Wer steht wirklich dahinter? Und wofür steht das, was ich da tue und besuche? Tu Buße, kehre um. Man könnte so einige Einflussbereiche nennen. Man könnte sagen, wie ist das mit den ganzen Diskos und Clubs? Wer oder was wird dort verherrlicht? Wie viel Dionysos ist da? Was ist mit unserem Altarbild auf dem Audi-Kreisel? Es steht da kein goldenes Kalb, aber so ein silbergespritztes anderes. Die Huldigung sieht so aus, dass man drumherum fährt. So wie man damals drumherum gelaufen ist. Ich sage nicht, das ist so. Ich nehme uns jetzt mal nur mit, wie es heute aussehen könnte. Wo man sich fragt, was hat in meinem Leben welchen Stellenwert? Fitness, Gesundheit, Bio. Welchen Stellenwert hat das? Bis hin, dass heute ja die besten Bio-Sachen heißen ja Demeter. Oder man glaubt, dass es die besten sind. Je nachdem, ob es einem schmeckt. Nächste Folie. Kehre um. Kehre um bedeutet, tu Buße, dreh dich um. Kehre zurück zur Eindeutigkeit. Und dahinter steht natürlich die Frage für uns selber, wo bin ich denn nicht mehr so eindeutig? Und da hängt die Frage dran und drin, kenne ich das, was Gott sagt in seinem Wort? Wir haben am Anfang gelesen, es ist sozusagen dieses Wort von Gott, das Schärfe bringt und Trennung bringt. Trenne dich von fremden Einflüssen und von der Laxheit, also von dem ist doch echt so schlimm, ist doch egal, muss man nicht so ernst nehmen. Tu den alten Seiertag hinaus, sagt Paulus den Juden, Christen in seinen Gemeinden, wenn es darum geht, nehmt die Gesetzlichkeit raus. Ihr könnt Gott mit Gesetzen nicht beeindrucken. Lasst eure Liebe und euer Herz wieder in Klarheit für mich schlagen. Wir singen gleich das Lied miteinander. Deshalb habe ich es schon mal hier zitiert. O komm, du Geist der Wahrheit, und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbranne Trug und Schein. Entschuldigung. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Nächste Folie. Letzte Folie. Denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoller und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Und dann kommt jetzt das, was uns hilft bei der Buße, beim Umkehren. Nämlich, es richtet Überregungen und Gedanken des Herzens. Vor Gott mit seinem Wort wird er uns klar machen und zeigen und sagen, das ist nicht in Ordnung an der Stelle, du brauchst da mehr Trennschärfe. Dort, wo wir uns dem Wort Gottes aussetzen, wird Gott uns zeigen, wie und wo wir umkehren können. Und noch einmal, ganz zu Anfang haben wir gesagt, es ist eine Botschaft an eine Gemeinde. Neben meinem persönlichen Zuschnitt, was ist mein Bereich, wo ich umkehren muss, darf und muss auch gefragt werden, in den nächsten Wochen und Monaten, was ist denn in unserer Gemeinde etwas, wo wir merken, da braucht es neue Schärfe, neue Klarheit, neue Richtung. Letzte Folie. Amen.